Jesus kommt. Jesus kommt. Aber was erwartest du? Was erwartest du eigentlich wirklich von Jesus? Immerhin kommt das Wort Advent aus dem Lateinischen und bedeutet Ankunft. Jesus, er kommt an. Er kommt. Er kam vor 2000 Jahren auf diese Erde, aber er kann auch heute noch in dein Herz kommen. Was erwartest du von ihm? Nehmt euch kurz mal Zeit, mit eurem Nebensitzer zu sprechen, was ihr von Gott erwartet. Einfach kurz ein, zwei Minuten miteinander drüber reden, vielleicht auch das, was ihr letzte Woche gehört habt von Matthias. Los geht's. Okay, ich würde das Gemurmel jetzt mal unterbrechen. Ihr könnt nach dem Gottesdienst noch weiterreden. Vielleicht sagt ihr dann auch noch ganz neue andere Sachen, die ihr eigentlich von Gottes Kommen erwartet. Letzte Woche, da haben wir von Jesus, dem König, gehört. Dem, der hoch erhoben ist. Dem, dessen Name über alle Namen ist. Dem, vor dem sich jedes Knie beugen wird, dem, den jeder bekennen wird als Gottes Sohn. Das ist Jesus. Jesus, der König. Und Matthias, er hat uns da mit reingenommen in den sogenannten Philipperhymnus. Denn in Philipper 2, 6 bis 11 hat Paulus wahrscheinlich ein altes Lied oder ein Bekenntnis, das bei den ersten Christen gesungen oder eben bekannt wurde, genommen und in seinen Philipperbrief, also in seinen Brief an die Philipper, verwendet. Und die Zeilen über Jesus als den König lauten so, ab Vers 9. Darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Aber wir müssen auf ein Wort genauer schauen. Darum. Darum. Denn alles, was hier beschrieben wird, hat quasi eine Vorgeschichte, die man nicht weglassen kann. Ohne die das ganze Erhöhen, das ganze Königsein nicht funktioniert. Und deswegen möchte ich noch die Verse vor diesem Text vorlesen. Ab Vers 6. Der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Puh, das klingt jetzt nicht so wirklich nach einem Weihnachtstext. Nicht so wirklich nach einem Adventstext. Nicht so wirklich nach einer frohen Botschaft. Aber genau das gehört eben dazu, wenn wir über Jesus als den König aller Könige nachdenken. Denn was erwartest du von Jesus? Ich weiß nicht, was ihr vorhin gegenseitig gesagt habt, erwartet ihr nur den König. Denn das ist zu wenig. Denn mit dem König muss Jesus auch als der Leidende gesehen werden. Als der, der am Kreuz hing. Wenn wir also auf die Krippe schauen, auf das Weihnachtssymbol schlechthin, auf den Ort, wo Jesus geboren wurde und als Mensch auf diese Erde kam, dann müssen wir gleichzeitig auch auf das Kreuz schauen. Und daher das Bild im Hintergrund. Denn das Kreuz, das Leiden, das sich selbst hingeben für andere, gehört zu Jesus dazu. Wir können es nicht wegnehmen und wir können nicht die Krippe, wir können nicht Weihnachten, wir können nicht Advent, wir können nicht das Kommen Jesu ohne das Kreuz sehen. Es gehört beides zusammen. Schauen wir aber auf das, was Paulus hier beschreibt, und schauen wir auf das, warum Jesus als der Leidende erwartet werden muss. Und wir fangen ganz am Anfang von diesem Philipperhymnus an. Denn da heißt es, der in Gestalt Gottes war. Der in Gestalt Gottes war. Jesus, er war Gott. Nicht nur hier in dem Text wird es deutlich, sondern zum Beispiel auch in Johannes 1, wo es heißt, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann noch Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Jesus, er ist Gott und er war schon immer Gott. Er war also in der Gestalt Gottes und das ist wichtig für uns zu verstehen, dass Jesus zu 100% Gott war. Er war sogar schon immer da, denn immerhin heißt es ja, im Anfang, da war das Wort. Oder noch deutlicher in Vers 3 vom Johannes 1, alles wurde durch dasselbe, also durch das Wort und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Durch Jesus wurde alles geschaffen. Stellt euch mal eine Situation vor, die richtig perfekt ist. Vielleicht der Tag, an dem ihr euer erstes Date mit eurem Partner hattet. Vielleicht auch euer Hochzeitstag. Viele sagen zwar, dass der Hochzeitstag nicht der schönste Tag im Leben ist, habe ich schon oft gehört. Ich fand meinen ziemlich gut. Vielleicht auch ein Tag, an dem ihr eine große Prüfung geschafft habt. Vielleicht ein richtig schöner Urlaub mit irgendwelchen guten Freunden. Oder vielleicht auch einfach ein richtig schönes, besinnliches Weihnachtsfest, an dem ihr eine wirklich gute Zeit mit der Familie hattet. Und dann das Gefühl, jetzt Pause drücken. Jetzt die Zeit einfach anhalten. Einfach für immer genau so zu sein, wie es jetzt gerade ist. Und eben genau so war es bei Jesus. Er war Gott. Es war alles perfekt. Es war alles super. Ein Moment, um Pause zu drücken und die Zeit anzuhalten. Jesus, er hatte alles. Und sogar noch viel mehr. Wenn man sich ein paar Beschreibungen aus der Bibel anschaut, dann sieht man, wie krass das eigentlich war, was Jesus hatte. Er, der Allgegenwärtige, allwissend, allmächtig, ewig, heilig, der Höchste und vieles mehr. Aber dann heißt es in dem Philipper-Hymnus, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Und ich gebe zu, der Satz, er wirkt etwas sperrig. Deswegen mal die Übersetzung aus der Guten Nachricht Bibel, wo es heißt, er war in allem Gott gleich. Und doch hielt er nicht gierig daran fest, so wie Gott zu sein. Jesus hielt nicht daran fest, diesen Status zu haben, dieses Gott gleich zu sein. Und allein hier merkt man schon, wie sehr dieser Jesus etwas aufgegeben hat. Wir können es eigentlich gar nicht so richtig begreifen, was es alles bedeutet und beinhaltet, Gott zu sein und wie es dann für Jesus sein musste, nicht daran festzuhalten. Der durch sein Wort alles geschaffen hat. Der nur einen Satz sagen musste und die Sonne war da. Der nur einen Satz sagen musste und die Tiere waren da. Genau der hielt nicht daran fest, so zu sein wie Gott. Und das finde ich ganz schön krass. Das finde ich wirklich sehr beeindruckend. Überlegt euch mal, wie es ist, wenn ihr mit einem Kind redet. Dann könnt ihr nicht so reden wie mit mir oder wenn wir einfach mit Erwachsenen reden. Joy und ich waren letztes Wochenende auf dem Geburtstag von meiner Mutter. Und da war auch mein kleiner Neffe, der gerade anfängt zu reden. Und ja, man muss sich überlegen, wie rede ich denn eigentlich mit ihm? Ich kann nicht einfach ganz normal reden, weil er mich dann nicht versteht. Und wir waren eine Runde spazieren und wenn ich da jetzt angefangen hätte zu erklären, warum er denn jetzt nicht auf das Feld laufen soll, weil dann die Grashalme abbrechen und keine Ahnung was, ihr wisst es alles viel besser, warum Kinder da nicht draufgehen sollten und lieber auf dem Weg bleiben sollten. Ja, dann kann ich das schon ganz kompliziert und genau richtig erklären. Oder ich sag einfach, und das haben dann auch mein Bruder und seine Frau gemacht, ja, der Bauer mag's nicht. Der Bauer mag's nicht. Und ja, der Satz ist richtig, aber vielleicht in der Tiefe nicht ganz, ja, so richtig. Aber es passt. Und er hat's verstanden. Meistens. Und jetzt schauen wir auf Jesus, der Mensch wurde, der nicht daran festgehalten hat, Gott gleich zu sein. Und der sich mit der einfachen Sprache von uns Menschen begnügen muss. Der Mensch wurde, der sich auf uns einlassen musste, der vieles, was er als Gott hatte, loslassen musste. Und so schreibt dann Paulus auch in Vers 7, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Jesus, er macht sich selbst zu nichts. Ja, genau so muss es für Jesus gewesen sein. Der die Allmacht, die Allwissenheit und so weiter bei sich hatte, er wurde zu nichts. Stellt euch mal vor, wie krass das war. Gott, er hat keinen Hunger, oder wir lesen davon nichts. Gott hat keinen Durst. Gott hat keine Probleme beim Laufen mit Knie, Hüfte, keine Ahnung was, oder beim Schlafen oder mit Erschöpfung und so weiter. Und dann wird Jesus, der all das hatte, Mensch. Er gibt all das auf und er hat plötzlich Hunger, wie es über ihn in der Wüste heißt. Oder er hat Durst, wie zum Beispiel am Kreuz. Oder er ist erschöpft und muss dann im Boot schlafen, um zu neuen Kräften zu kommen. Und da kann man verstehen, dass es hier heißt, er nahm Knechtsgestalt an. Denn für ihn, da hat sich's wirklich, oder musste es sich wirklich so anfühlen, plötzlich so vieles nicht mehr zu haben. Und die ersten 30 Jahre, da war Jesus ein Niemand. Gott, er wurde zu nichts. Keiner außer die Verwandten und die Menschen um ihn herum kannten ihn. Und auch später, als er öffentlich auftrat, predigte und Wunder vollbrachte, wurde er nicht für das verehrt, was er ist. Er war klein geworden. Er war begrenzt geworden. Aber er war immer noch Gott. Und so richtig können wir das nicht verstehen, aber Jesus war Gott und Mensch zugleich. Und trotzdem war er eben in der Gestalt von einem Menschen. Er war den Menschen gleich geworden und wurde von anderen Menschen eben als Mensch befunden, so wie es hier heißt, weil er ein ganz normales menschliches Leben führte. Es ist eben wie mit einem Knecht. Wenn der Knecht in den Dienst von jemandem gegangen ist oder vielleicht auch gehen musste, dann bleibt dieser Knecht immer noch Mensch. Er hört nicht auf damit, aber er hört auf, bestimmte Privilegien zu haben. Er musste den Willen seines Chefs tun und er war nicht mehr frei. Aber ein Knecht zu dieser Zeit und sicherlich auch noch bis vor ein paar Jahrzehnten hier bei uns hat noch einen weiteren Aspekt, wo man sehen kann, was Jesus alles aufgegeben hat. Denn ein Knecht hatte keinen Besitz. Wenn Jesus also dem Menschen gleich geworden ist, dann auch in diesem Punkt. Er, der die Erde geschaffen hat. Er, der die Erde besitzt, so wie es in Psalm 24, Vers 1 heißt, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt, der Erdkreis und seine Bewohner. Genau dieser Gott kommt auf die Erde in einem geliehenen Stall, predigt auf einem geliehenen Boot, reitet auf einem geliehenen Esel, feiert in einem geliehenen Saal Passa und wird sogar noch in einem geliehenen Grab beerdigt. Jesus hatte keinen Besitz mehr. Selbst seine Kleidung wurde ihm am Kreuz weggenommen und den Soldaten gegeben. So hat er dann auch selbst über sich selber gesagt in Lukas 9, Vers 58, die Füchse haben ihren Bau, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er hingehen kann. Jesus, er hat sich wirklich erniedrigt. Er ist wirklich zu nichts geworden. Wenn man sich eben überlegt, wo er herkommt. Und dann heißt es in Vers 8, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Nicht nur, dass Jesus alle Privilegien aufgab, die er im Himmel hatte, sondern er war sogar so sehr gehorsam, dass er sogar starb. dass er am Kreuz starb, den schlimmsten Foltergerät und der schlimmste Tod überhaupt. So weit ging Jesu Erniedrigung, so weit ging Jesu Leiden, so weit ging Jesu Liebe. Denn warum hat er all das gemacht? Warum hat er all das Leid auf sich genommen? Weil er uns Menschen liebt. So heißt es in Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt und uns Menschen geliebt, dass Jesus auf diese Erde kam, dass er alles aufgegeben hat, dass er sich erniedrigt hat, dass er gelitten hat, dass er am Kreuz gestorben ist und das alles, damit wir nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Was für eine Liebe. Was für ein Gott. Was für ein Vorbild. Da kann man doch wirklich nur staunen, wenn man sich diesen Jesus anschaut. Wenn man sich Jesus als den Leidenden anschaut. Er ist nicht nur als König auf diese Erde gekommen. Nein, er ist auch als Gedemütigter, als Leidender auf diese Erde gekommen. Und dann heißt es eben im Philipperhymnus, darum hat Gott ihn auch hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Der König aller Könige wurde König, weil er gelitten hat, weil er am Kreuz gestorben ist, weil er uns geliebt hat. Wenn wir also überlegen, wer Jesus für uns ist, dann muss die Antwort auch der Leidende sein. Jesus, er war Gott. Aber er wurde durch die Liebe zu uns zum Leidenden und wurde dann erhöht. Aber was macht das jetzt mit mir? Was macht das jetzt mit dir? Zum einen ist natürlich sehr schön zu sehen, was Jesus aus Liebe zu mir und auch zu dir getan hat. Dass er aus Liebe ans Kreuz gegangen ist, dass er aus Liebe viel gelitten hat, dass er aus Liebe gedemütigt wurde, dass er aus Liebe dieser Leidende war. Und es bringt mir persönlich ganz viel Dankbarkeit. Und ich merke, dass ich mich immer wieder unfassbar staunen lässt, wenn ich darüber nachdenke. Wenn ich mir denke, hey, wir haben Gott, der als Mensch auf diese Erde kam, als Leidender. Sodass ich dann voller Freude und voller Dankbarkeit nur noch dastehen kann und eigentlich nur noch Danke sagen kann. Denn Gott, er ist so gut zu mir und es lässt mich nicht kalt. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht. Es macht doch etwas mit einem, mit mir, vielleicht auch mit dir. Es ist ein Geschenk, das Jesus uns gemacht hat und das wir einfach annehmen können. Aber dann kommt noch das, was Paulus direkt vor dem Philipperhymnus schreibt, warum er auch diesen Philipperhymnus schreibt. Denn da heißt es in Philipper 2, Vers 1 bis 5, wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung, dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in der Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das der anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und dann folgt der Philipperhymnus. Dann folgt die Beschreibung von dem Leidenden, von dem, der durch das Leiden hoch erhoben wurde. Und wir müssen uns kurz Gedanken über die Gemeinde in Philippi machen. Denn in Kapitel 1 von dem Brief, da schreibt Paulus ab Vers 3, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden. Er dankt Gott für die Gemeinde immer und immer wieder. mit Freuden betet er für sie. Also man merkt, Paulus, er war mächtig stolz auf die Gemeinde in Philippi. Ja, vielleicht kann man sogar so weit gehen, dass man sagt, die Gemeinde in Philippi, ja, sie war sowas wie die Vorzeigegemeinde zu der Zeit. Und dann schreibt er in Kapitel 2 trotzdem solche Worte. Also obwohl die Gemeinde so gut war, gibt es irgendwelche Punkte, die nicht ganz gepasst haben. Denn irgendwie waren sie nicht einmütig. Sie waren nicht eines Sinnes. Sie waren nicht selbstlos. Sie waren nicht demütig. Sie haben nicht nach den anderen geschaut. Und das hat Paulus nicht gepasst. Denn immerhin sollten sie die Gesinnung wie Jesus haben. Und es sind harte Worte, die Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat. Aber es sind auch harte Worte, die Paulus an uns richtet. Denn wo sind wir, wo bin ich nicht demütig, nicht einmütig? Da beginnt's. Wo bin ich nicht eines Sinnes? Wo bin ich nicht selbstlos? Wo bin ich nicht demütig? Wo schaue ich nicht nach anderen? Wo schaue ich nur nach mir? Und lasst mich dazu eine kleine Geschichte erzählen. Max, er saß am Esstisch, umgeben von Freunden und Familie, und versuchte sich so demütig und liebend wie möglich zu verhalten. Er hatte sich fest vorgenommen, heute nicht viel zu reden, sondern nur zuzuhören und zu geben, ohne etwas zu erwarten. Doch als das Essen zu Ende war, merkte er, wie sein Blick immer wieder auf das Chaos auf dem Tisch fiel. Die Teller, das Besteck, die Überreste des Festmahls. Ich muss das jetzt tun, dachte er, ja, weil es das Richtige ist. Außerdem hatten sich die anderen schon erhoben und verabschiedeten sich. Also begann er, das Geschirr zusammenzutragen, die Teller zu stapeln und das Besteck ordentlich zu sortieren. Dabei dachte er, wie großartig er sei, den anderen zu dienen und das richtige Maß an Bescheidenheit zu zeigen. Aber tief im Inneren wusste er, es war nicht die Demut, es war nicht die Liebe. Er tat es, weil es nun einmal gemacht werden musste. Es war schlichtweg eine Pflicht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, als ich die Geschichte vorgelesen habe. Kommen dir so Situationen bekannt vor? Bist du auch manchmal so wie Max? Naja, als guter Christ, da muss ich ja demütig sein. Als guter Christ, da muss ich ja die anderen lieben. Als guter Christ, da muss ich ja helfen. Aber ist es deine wirkliche Gesinnung? Also die Haltung, die du einem anderen oder einer Sache gegenüber grundsätzlich einnimmst? Ja, diese Frage ist nicht immer ganz so leicht zu erklären. Aber es ist wichtig, dass wir uns darüber Gedanken machen. Wenn wir also zusammen sind als Christen, schauen wir dann auf die anderen? Schauen wir, was den anderen bewegt und nicht, was mich bewegt? Bin ich dann wirklich voller Liebe und Demut für die anderen? Nicht nur hier steht in der Bibel, dass Jesus unser Vorbild sein soll. Hier nochmal ein paar andere Verse. 1. Korinther 11, Vers 1. Seid meine Nachahmer, wie auch ich Christi Nachahmer bin, schreibt Paulus. Oder 1. Petrus 2, Vers 21, wo es heißt, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Oder Johannes 13, Vers 15, denn ich habe euch ein Beispiel gegeben, es sagt Jesus, dass auch ihr tut, wie ich euch getan habe. Jesus als Vorbild zu nehmen ist wichtig. Vor allem so liebend und voller Demut zu sein wie er. Und wie können wir das machen? Wenn wir Liebe in uns haben, weil er uns seine Liebe als erstes gezeigt hat. Jesu Liebe, sie steht über allem. Er ist als Leidender auf diese Welt gekommen. Er hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und er liebt uns, auch wenn wir es nicht schaffen, so zu sein, wie er ist. Also warum tue ich Gutes? Warum tue ich Joy etwas Gutes? Warum versuche ich, ihr Dinge abzunehmen und für sie da zu sein? wenn sie mich braucht? Warum repariere ich ihr Fahrrad, wenn sie es aus Versehen kaputt gemacht hat, wie diese Woche passiert ist? Weil sie mich liebt und weil ich sie liebe. Es geht nicht darum, dass ich ihre Liebe erarbeiten muss oder so, sondern es geht darum, dass ich ihr helfen und ihr Dinge abnehmen will, weil sie gut zu mir ist, weil sie mich liebt und weil ich sie liebe. Meine Motivation ist dabei die Liebe. Und wie viel mehr ist das bei Jesus der Fall? Wie viel mehr sollte ich ihm dann Gutes tun und ihm von Herzen lieben und dienen, weil er mich liebt? Weil er mich mit Gutem überhäuft, weil er als Leidender auf diese Erde gekommen ist. Und das ist eine Motivation, die geprägt ist voller Dankbarkeit für das, was er getan hat und voller Liebe zu ihm. So wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass Jesus den Weg auf diese Erde auf sich genommen hat und klein wurde, sich selbst zu nichts gemacht hat, sogar für mich gestorben ist, weil er mich so unendlich liebt. Das lässt mich einfach fassungslos dankbar sein. Und ich kann nicht anders, als voller Liebe für ihn zu sein. Und aus dieser Liebe dann zu ihm will ich auch dienen und ihn als Vorbild nehmen, so wie er voller Demut ans Kreuz gegangen ist und sich klein gemacht hat. Aber was ist, wenn ich das nicht schaffe? Denn wenn ich ehrlich bin, wie oft bin ich nicht einmütig? Bin ich nicht eines Sinnes? Bin ich nicht selbstlos? Bin ich nicht demütig? Schaue ich nicht nach den anderen, sondern nach mir? Das passiert sehr oft. Dann bin ich wieder Max aus der Geschichte. Ich will zwar demütig sein, ich will zwar andere lieben und die Bedürfnisse von den anderen sehen, aber dann ertappe ich mich doch immer wieder dabei, dass ich Dinge einfach nur mache, weil sie gemacht werden müssen. Weil ich will, dass die Dinge gemacht werden. Weil ich will, dass mein Wille durchgeht und nicht der Wille von anderen. Es kann, wie bei Max, der Fall sein, dass ich dann den Tisch und die Küche nur aufräume, ja, weil irgendwer muss es ja machen. Oder es kann auch hier eine Gemeinde sein, dass ich nur sauge oder putze, weil ich es muss, weil es ja sonst kein anderer macht. Aber es kann auch mit Bruder oder Schwester so sein, auf die ich aufpasse, weil es meine Mutter ja gesagt hat. Und ich muss es ja machen. Da ist die Motivation dann nicht mehr Liebe. Und das bekommt Joy dann von mir auch immer wieder richtig ab. Dann bin ich zu faul, um ins Wohnzimmer zu gehen und ein Feuer zu machen für sie, damit es dort warm wird. Denn bei mir im Büro oben, ja, da ist die Heizung an, da ist warm, da ist kuschelig, da ist gut. Und wenn ich dann abends einen Termin habe, dann brauche ich kein Feuer, dann brauche ich keine Wärme. Dann ist mir egal. Ich brauche das Feuer nicht und dann landet dieses Feuer ganz weit unten auf meiner Prioritätenliste. Sogar so sehr, dass es vorkommt, ist die Woche tatsächlich passiert, nachdem ich die Predigt geschrieben habe, dass ich es vergesse. Dass ich einfach vergesse, ein Feuer zu machen und Joy dann bei 16 Grad in der Wohnung steht, ist ein bisschen kalt. Anstatt, dass ich schaue, dass es ihr gut geht, dass es sie warm hat, mache ich nur, was ich will. Und dann ist keine Liebe mehr für den anderen da. Dann ist kein auf die anderen Schauen mehr da. Aber wisst ihr, was das wirklich Schöne dabei ist? Bei allem Versagen. Vers 8 vom Philipperhymnus, wo es heißt, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Und am Kreuz, da hat Jesus all unsere Sünden, all unsere Schuld, all unser Versagen, all unser nach uns Schauen auf sich genommen und uns davon befreit. Denn er vergibt uns und wir haben wieder einen Neuanfang. Und auch hier kann man eigentlich nur staunend und voller Dankbarkeit vor Jesus stehen und nicht anders, als ihm ein wirkliches und ehrliches Danke zu sagen und dann voller Liebe auch auf die anderen zu schauen. Denn er vergibt mir und er vergibt dir. Und es wahre Liebe, die er am Kreuz getan hat. Jesus, der Leidende. Ist nicht wirklich das, was man so in der Adventszeit hören will. Ist nicht wirklich das, was einen so Freude und Hoffnung gibt und einem eine besinnliche Stimmung in der Adventszeit macht. Aber es gehört dazu. Denn nur durch das Leiden, durch das Erniedrigen, durch die Demut, durch das Sterben konnte Jesus wirklich zum König werden. Und in all dem können wir so viel Dankbarkeit und Staunen finden und die Liebe Jesu für uns wirklich sehen. Denn Jesus ist nicht in seinem Status geblieben und hat seine Privilegien behalten. Nein, er hat sich hergegeben. Er hat sich erniedrigt. Er wurde Mensch, damit wir einen Weg zu Gott bekommen. So ein riesengroßes Liebesgeschenk, das Jesus uns vor 2000 Jahren gemacht hat. Und ja, aus dieser Dankbarkeit Jesus gegenüber und aus der Liebe, die wir für ihn bekommen, kann viel entstehen. Vor allem, dass wir mit unserem Handeln ein Beispiel an Jesus nehmen. Dass wir demütig werden. Dass wir voller Liebe für die anderen werden. Ja, dass wir vielleicht auch mal was machen, wo wir leiden müssen. Nicht nur eine aufgesetzte Demut, eine aufgesetzte Liebe haben, die man ja als guter Christ haben muss, nein, sondern dass unsere Gesinnung wird. Dass wir es wirklich wollen, demütig und liebend zu sein. In Johannes 15, Vers 13, da steht, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Das war Jesus. Das ist unser Vorbild. Voller Liebe für die anderen. Für die Freunde, für uns Glaubensgeschwister. Amen. Und noch gern mit uns beten. Vater, du siehst alles, was wir jetzt in deinem Wort gesehen haben im Philipperhymnus, was Paulus da geschrieben hat. Und Herr Jesus, hab du Dank, dass du dich erniedrigt hast. Dass du nicht im Himmel geblieben bist, deinen Status behalten hast, die Privilegien, die du dort hattest, ja, behalten hast, sondern dass du auf diese Erde gekommen bist, als Mensch, der so viel Hilfe gebraucht hat, der nicht alleine leben konnte am Anfang. Du Dank, dass wir das immer wieder sehen können, dass wir voller Dankbarkeit, voller Staunen solche Geschichten lesen können. Hab du Dank, Herr. Helft uns, dass wir dich dabei immer als Vorbild sehen, als Vorbild nehmen. Dass wir schauen, ja, was hättest du denn gemacht? Und dass wir auch so liebend werden wie du, so demütig werden wie du. Helft uns immer wieder dabei. Amen. Und dann singen wir noch ein Lied.